ganz herzlich wieder willkommen zu diesem Medjugorje-Treffen. Wir treffen uns hier ja jeden Monat, um wirklich hinzuhören auf das, was Gott uns sagen möchte in unserer Zeit durch Maria in Medjugorje. Gott erwählt Orte und Gott schickt auch seine Mutter, das haben wir in der Kirchengeschichte immer wieder gesehen, um uns heute zu sagen, wie wir das Evangelium aktuell leben sollen. Ja, es ist nie neu, es ist nie etwas Neues. Auch in Medjugorje gibt es nichts Neues, sondern Maria will uns tiefer verstehen lassen, was wir eh schon wissen oder wissen sollten eigentlich normalerweise. In unserem katholischen Glauben, in dem Wort Gottes, haben wir schon alles, ja, die ganze Offenbarung. Aber Gott schenkt immer wieder neue Impulse, damit wir neu verstehen. Und heute habe ich ein Thema. Wir haben gestern ein neues Jahr begonnen. Was für ein Jahr? Das Priesterjahr, genau. Und wir haben heute, ich wusste das aber nicht vorher, wir haben heute 5 Seminaristen unter uns, die sich vorbereiten, Priester zu sein. Die könnt ihr alle schon mal ganz fest in euer Gebet einschließen. Und ich habe dieses Thema auch ausgewählt, gerade auch für euch, die ihr wirklich Menschen seid, die eigentlich schon auf dem Weg mit Gott sind, mit Maria, und Menschen, die beten. Es ist ganz wichtig, dass wir, die Gott schon kennen, die Maria auch schon gerufen hat, die sie schon geformt hat ein Stück weit, dass wir uns auch neu rufen lassen, eben für die Priester zu beten. Dass wir uns heute dieses Anliegen neu aufs Herz legen lassen. Ich denke, das tut ihr alle in gewisser Weise auch schon und vielleicht die einen sehr viel sogar. Aber ich denke, wir brauchen immer alle auch wieder eine Ermutigung, oder es tut uns allen gut, uns das wieder tiefer bewusst zu machen. Und ich habe nachher auch einige konkrete Anregungen, wie wir für die Priester beten können, was wir für sie tun können. Und ich denke, in unserer Zeit ist es mehr als notwendig. Für die, die das noch nicht wissen, der Anlass für dieses Priesterjahr ist der 150. Todestag des heiligen Pfarrers von Ars, der gestern war. Gestern vor 150 Jahren ist der heilige Pfarrer von Ars gestorben. Und ihr wisst, er ist ja schon der Patron der Pfarrer. Und Papst Benedikt wird ihn in einem Jahr, also er hat das Priesterjahr eröffnet und in einem Jahr wird er es wieder beenden. Und da wird er ihn zum Patron aller Priester erklären. Das Priesterjahr hat das Thema die Treue Jesu, die Treue des Priesters. Es werden auch die Reliquien des heiligen Pfarrers von Ars in Rom sein und nächstes Jahr am 19. Juni 2010 wird es ein Welttreffen der Priester in Rom auf dem Petersplatz geben. Damit wird das Priesterjahr dann abgeschlossen werden. Es wird auch einen Ablass geben, nur dass ihr das mal gehört habt, einen besonderen Ablass. Draußen habe ich auch ein Blatt ausgelegt, wo das noch näher erklärt wird. Und es wird, der Heilige Vater wird ein Direktorium für Beichtväter und geistliche Begleiter veröffentlichen und so weiter. Es wird einige Dinge auch in diesem Priesterjahr geben. Nur, dass ihr das vielleicht wisst auch. Was hat das mit Medjugorje jetzt zu tun oder mit unserem Treffen? Ich glaube, sehr viel. Ja, Medjugorje ist eigentlich ein Ort, der unzählige Priesterberufungen hervorgebracht hat. Das wisst ihr vielleicht. Auch sehr viele Familien, die sich wieder versöhnt haben, die sich auch gefunden haben. Ich kenne selber auch junge Paare, die sich in Medjugorje kennengelernt haben oder durch Medjugorje kennengelernt haben. Auch Ordensberufungen, Schwesternberufungen, aber auch sehr viele Priesterberufungen. Medjugorje hat, Kardinal Schönborn hat es einmal sogar gesagt, er könnte sein Priesterseminar wahrscheinlich zumachen ohne Medjugorje. Hat er sogar mal gewagt zu sagen, das war wirklich sehr mutig von ihm. Er hat gesagt, dass ein überwiegender Teil, ich weiß nicht mehr wie viel Prozent, 80-90% seiner Priesteramtskandidaten entweder durch Medjugorje bekehrt wurden oder in Medjugorje ihre Berufung bekommen haben. Ich habe es mehrmals erlebt, dass junge Priester ihren Primizsegen in Medjugorje gespendet haben und gesagt haben, vor ein paar Jahren stand ich da noch in der Menge und war vielleicht zum ersten Mal da und war ganz weit weg vom Glauben gewesen und irgendjemand hat mich mitgenommen und ja, die einfach erzählt haben, wie sie zum Glauben gekommen sind durch Medjugorje. Wir haben selber in der Gemeinschaft mehrere, die durch Medjugorje bekehrt wurden bzw. ihre Berufung empfangen haben. Es gab auch in Medjugorje sehr viele Priester, die Zeugnis davon abgelegt haben, dass sie eigentlich ohne Medjugorje heute nicht mehr in ihrem priesterlichen Dienst stehen würden. Es ist mehrmals geschehen, dass ich ja selber oder auch andere mir erzählt haben, zum Beispiel unser Pater Philipp, der jahrelang auch in Medjugorje gelebt hat, dass Priester gesagt haben, sie wollten eigentlich ihren Dienst niederlegen. Und sie sind noch mal so, als letzte Aktion hat ihnen irgendjemand gesagt, fahr doch noch mal nach Medjugorje. Oder irgendwie sind sie drauf gekommen. Und ich habe selber auch von einem Priester das Zeugnis gehört und es ist wirklich mehrmals vorgekommen und sogar oft vorgekommen, dass Priester in der Beichte in Medjugorje erlebt haben, was es heißt, Priester zu sein. Und so tief erschüttert waren eigentlich von dem, was Gott in den Herzen tut und was auch der Dienst des Priesters ist, der eigentlich unersetzbar ist. Und dass sie einfach erlebt haben, wie Gott durch sie handelt, wie Christus durch sie handelt. Und dass sie dadurch wieder mit Freude Priester geworden sind. Also ihr Priestertum neu bejaht haben, ganz erneuert wurden und heute brennende oder ja auch frohe, erfüllte Priester sind. Die Seher in Medjugorje, die am meisten zu den Pilgern sprechen, ich denke jetzt besonders an Witzka, Mirjana und auch Ivan, ich habe sie selbst oft gehört, wie sie fast jedes Mal auch über die Wichtigkeit gesprochen haben, dass wir für die Priester, die Bischöfe und den Papst besonders beten sollen. Zum Beispiel Mirjana betont auch immer wieder die Wichtigkeit des priesterlichen Segens. Sie sagt, die Mutter Gottes sagt, mein Segen ist unter dem Segen des Priesters. Der priesterliche Segen ist höher, weil es der Segen Jesus selber ist. Wenn euch der Priester segnet, segnet euch Jesus. Ist auch irgendwie gut, uns das wieder neu bewusst zu machen. Wie oft empfangen wir den Segen des Priesters und denken vielleicht gar nicht so bewusst daran, dass wir auch wieder bewusst sagen, ich empfange, Jesus segnet mich jetzt durch den Priester. Es ist wirklich Jesus. Und das werden wir nachher noch sehen. Wenn der Priester handelt als Priester, ist es nicht er, es ist nicht die Person, Herr sowieso, der handelt, sondern es ist Christus selbst. Und das ist ganz wichtig, dass wir das neu auch als Gläubige verstehen und auch bewusst empfangen. Mirjana betont das auch immer wieder, dass wir die Priester nach Möglichkeit bitte nicht so viel kritisieren sollen oder überhaupt nicht. Ich meine, gut, man kann und muss manchmal auch eine Korrektur. Das ist ein Unterschied, mit was für einer Haltung man es sagt. Aber wir sollen vor allem für sie beten. Und wir sollen sie auch ihnen verzeihen und ihnen helfen. Ja, sie lieben, ihnen entgegenkommen. Ivan, einer von den Sehern, hat auch die besondere Aufgabe, für die Priester zu beten. Ihr wisst, die Seher in Medjugorje haben alle ein besonderes Anliegen. Zum Beispiel Witzka betet besonders für die Kranken und Sterbenden. Die begleitet sie auch oft, wird auch oft zu Sterbenden gerufen oder zu Schwerkranken. Und Ivan hat die besondere Aufgabe, eben für die Priester zu beten. Er trägt sie besonders im Gebet, auch in seinem Opfer, auch im Fasten. Und oftmals lädt er zur Erscheinung nur die Priester ein. Also er öffnet sie dann für die Priester in besonderer Weise zu seinen Erscheinungen, wenn er in Medjugorje ist. Wir können wirklich sehen und erleben, dass Maria als Mutter der Kirche sich ganz besonders um die Priester kümmert und ja, die Priester ja wirklich ein ganz besonderes Anliegen sind. Ihr kennt sicher auch alle die Marianische Priesterbewegung von Don Gobbi. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Ja, einige von euch nicken, andere vielleicht nicht, aber das ist ein Priester, der selber, man kann sagen, auch Offenbarungen von Maria bekommen hat, ein ganz dickes Buch geschrieben, ein blaues Buch, sozusagen ein sogenanntes blaues Buch, wo er diese Eindrücke, die er hat, aufgeschrieben hat und wo Maria wirklich Botschaften auch an die Priester gibt. Und das heißt, glaube ich, meine lieben Söhne oder meine vielgeliebten Söhne, also an die Priester. Und wir haben heute ja auch ja das Fest vom unbefleckten Herzen. Und Maria lädt uns immer wieder ein, dass sich auch die Priester ganz besonders ihrem Herzen anvertrauen. Auch zum Rosenkranzgebet. Da gibt es sogar in Medjugorje eine besondere Botschaft an die Priester, wo sie sagt, Priester, betet den Rosenkranz. Mit dem Rosenkranz könnt ihr alles Böse, was der Satan in die katholische Kirche hineinbringen will, fernhalten. In Fatima hat Maria uns ganz besonders aufgerufen, uns ihrem unbefleckten Herzen zu weihen. Und ihr kennt ja das ganz starke Lebenszeugnis von Johannes Paul II., der selber ja wirklich ein Mariensohn war, kann man sagen, der sich von Anfang an in seiner Jugend schon Maria geweiht hat und das in seinem ganzen Pontifikat als Bischof, nachher als Papst vorgelebt hat. Diese enge Verbundenheit mit Maria und was das für eine, ja, dass es uns nichts von Jesus wegführt oder hindert, wie manche Leute glauben, sondern noch mehr zu Jesus hinführt. Wir sprechen hier ja auch immer über die Weihe an Maria. Und das ist es eben, wir hatten auch mal einen Vortrag im letzten Jahr, ganz über die Weihe an Maria, wo wir nur über dieses Thema gesprochen haben. Wir haben auch dieses Buch, dieses blaue Buch oder für die Jugendlichen das Weihebuch, wo wir uns ganz besonders Maria anvertrauen dürfen. Und ich denke, das gilt auch besonders für die Priester. Das gilt für jeden von uns, aber auch ganz besonders für die Priester. Und wir dürfen es auch stellvertretend tun, dass wir Maria, alle Priester anvertrauen. Ich habe euch ein Heft mitgebracht. Das liegt draußen auch aus, das könnt ihr, die das interessiert, auch nachher mitnehmen. Das heißt Eucharistische Anbetung und Heiligung der Priester, zur Heiligung der Priester und geistige Mutterschaft. Das ist rausgegeben worden von Rom, der Kongregation für den Klerus, schon 2007 im Dezember. Und jetzt neu zum Priesterjahr aufgelegt von Kirche in Not. Die haben das neu rausgebracht. Da gibt es ein Vorwort von Kardinal Humes, der Präfekt der Kongregation für die Priester in Rom. Und er schreibt die Bedeutung Mariens ganz besonders auch für die Priester. Gerade aufgrund der Stellung und Rolle, welche die allerseligste Jungfrau in der Heilsgeschichte zukommt, ist es unsere Absicht, alle Priester in ganz besonderer Weise Maria, der Mutter des ewigen Hohen Priesters, anzuvertrauen, indem wir in der Kirche eine Gebetsinitiative ins Leben rufen, in deren Zentrum die ewige eucharistische Anbetung steht, so dass fortlaufend aus jedem Teil der Erde die Stimme der anbetenden Kirche zu Gott aufsteigt. Das ist die Intention, die dahinter steht. Rom wollte eine neue Gebetsinitiative gründen, oder neu entfachen, die eigentlich rund um die Uhr Anbetung für Priester. Es gibt das jetzt schon im Internet, man kann sich auch eintragen lassen. Ihr werdet das alles auch in diesem Heftchen finden. Bei Kirche Not kann man sich da auch anmelden, da gibt es eine Adresse, wo man sich eintragen kann für diese Gebetsinitiative, für die Anbetung, für die Priester. Das Anliegen ist, dass wir, die Kirche wirklich betet für die Priester. Dankgebet, Lobpreis und Sühneopfer mit dem spezifischen Anliegen dargebracht werden, das ist jetzt auch noch Kardinal Jungs, eine ausreichende Anzahl von Priesterberufungen zu erwecken. Gleichzeitig sollen auf diese Weise in Form einer vom mystischen Leib getragenen geistlichen Mutterschaft all jene begleitet werden, die bereits zum priesterlichen Amt berufen sind. Also es geht um die neue Priesterberufungen zu beten und auch die Priester zu tragen in ihrem Dienst durch die Anbetung, durch eine Form der geistlichen Mutterschaft. Wir werden nachher noch drauf kommen. Ich werde euch noch ein bisschen was aus diesem Heftchen vorlesen. Und wen das interessiert, kann das gerne mitnehmen. Aber ich werde euch noch mehrere Möglichkeiten geben, wie jeder von uns eigentlich etwas beitragen kann. Ihr seht, ich möchte euch heute aktivieren, weil ihr seid ein Potenzial. Und wir sind uns dessen oft nicht genug bewusst. Jedes Gebet ist so wertvoll. Wir nehmen oft unser Gebet nicht ernst genug. Wir denken, ach, was kann ich denn schon tun? Und ich möchte euch heute ermutigen, jedes Gebet ist wichtig. In diesem Heft stehen ganz tolle Zeugnisse. Was passiert ist, zum Beispiel, wir werden nachher noch drauf kommen, gibt es da ein Dorf in Italien, da haben die Mütter in dem Dorf gesagt, also eine Kleinstadt war das, Lu heißt die, also. Und da haben die Mütter in dem Dorf gesagt, so, wir beten jetzt um Priesterberufung. Und dann haben die sich einmal im Monat nach der Messe, haben die Kommunion empfangen für dieses Anliegen und haben eine Stunde Anbetung gemacht mit dem Pfarrer. Der Pfarrer hat mitgebetet. Aus dem Ort sind 323 Berufungen hervorgegangen. Hier ist ein Foto mit einem Teil von den ganzen Priestern und Ordensleuten aus einem einzigen Dorf in praktisch ein paar Generationen. Was weiß ich, zwei Generationen oder drei, ich weiß nicht genau. Also unwahrscheinlich. Aber da sehen wir, was so ein ganz einfaches Gebet bewirkt und dass wir uns von Gott rufen lassen. Und es sind auch ganz tolle Zeugnisse drin von ganz einfachen Personen, die ihr Gebet geopfert haben oder ich weiß nicht, also verschiedene Zeugnisse, die uns ermutigen können. Jeder von uns kann helfen. Das ist ganz wichtig. Papst Benedikt hat übrigens auch einen Brief an alle Priester geschrieben. Ich habe ihn mir aus dem Internet runtergeladen. Sehr schön. Er spricht ganz besonders über den Pfarrer von Ars, den Priesteramtskandidaten kann ich es nur wärmstens empfehlen, den ein bisschen zu lesen. Er ist wirklich schön. Er zitiert sehr viel den heiligen Pfarrer von Ars und beschreibt aus seinem Leben, aus dem Leben vom Pfarrer von Ars, wie er das Priestertum gelebt hat und was das für ein Vorbild ist für jeden Priester. Und ich werde euch auch ein klein bisschen was daraus noch vorlesen. Auf jeden Fall in diesem Brief stellt er eben wirklich den Pfarrer von Ars als Vorbild hin und er legt das Priester ja auch in die Hände Mariens. Das wollte ich jetzt noch betonen. Ich lese euch vor, was der Papst schreibt. Der heilige Pfarrer erinnerte seine Gläubigen immer daran, dass Jesus Christus, nachdem er uns alles gegeben hatte, was er uns geben konnte, uns noch das Wertvollste als Erbe hinterlassen wollte, was er besitzt, nämlich seine Mutter. Der heilige Pfarrer von Ars war zutiefst überzeugt, ja, Maria ist uns allen geschenkt als Mutter von Jesus. Er selbst hegte für die unbefleckte Empfängnis der allerseligsten Jungfrau eine glühende Verehrung. Er, der 1836 seine Pfarrei der ohne Sünde empfangenen Maria geweiht hatte und dann die dogmatische Definition von 1854 mit so viel Glauben und Freude aufnehmen sollte. Ihr wisst, das Dogma von der unbefleckten Empfängnis kam erst 1854 raus. Und Lourdes war 1858, also 4 Jahre später. Aber der Pfarrer von Ars hat schon 1836, also 20 Jahre vorher fast, seine Pfarrei dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht. Und er hat tief verehrt dieses Geheimnis. Also er hat da schon fest dran geglaubt, obwohl das noch gar kein Dogma war. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber der Pfarrer von Ars hatte eine Statue in seiner Kirche. Und der hat da so ein Herz umgehängt. Weil wir heute ja auch das Herz Mariens haben. Ihr seht auch oben das Bild mit dem Herzen, was die Statue umhat, die Mutter Gottes. Und der Pfarrer von Ars hat das auch so gemacht. Und dieses Herz war hohl, das konnte man aufklappen. Und da hat er in dieses Herz, hat er die ganzen Namen von seinen Pfarrkindern reingeschrieben. Und hat sie alle in das Herz Mariens gelegt und hat gesagt, Mutter Gottes, du musst sie retten. Ihr wisst, Ars war eine Pfarrei, die war völlig vom Glauben weg. Da ist niemand mehr in die Kirche gegangen, die Leute sind alle zum Tanzen zu irgendwelchen Wirtshäusern. Und der Pfarrer von Ars hat nur gebetet, ja, lieber Gott, schenk die Bekehrung. Und er hat alle seine Pfarrkinder der Mutter Gottes geweiht. Und die haben sich alle bekehrt. Die sind alle zum Glauben gekommen. Aber das kann auch für uns eine Ermutigung sein, ja, für uns alle, auch unsere Lieben, wirklich Maria zu weihen, auch am heutigen Tag. Ja, nachher, wenn wir jetzt die Messe haben, dass wir alle mit reinnehmen. Unsere Verwandten, unsere Kinder, unsere Enkel, unsere bekannten Freunde, ja, dass wir oder unseren Ehepartner, dass wir einander Maria anvertrauen. Heute ganz besonders am Fest des Herzens Mariens. Der allerseligsten Jungfrau vertraue ich dieses Jahr der Priester an und bitte sie, im Innern jedes Priesters eine großherzige Wiederbelebung jener Ideale der völligen Hingabe an Christus und an die Kirche auszulösen, die das Denken und Handeln des heiligen Pfarrers von Ars bestimmten. Also, der Heilige Vater legt auch das ganze Priesterjahr und jeden einzelnen Priester in die Hände Mariens. Und das dürfen wir heute mit ihm auch tun. Ihr erinnert euch, wie viele Angriffe es heute gibt gegen die Priester. Ja? Schaut euch um, wie die Pfarrer alleine stehen oft in den Pfarreien, wie sie oft verschiedenen Strömungen ausgesetzt, oftmals selber keinen großen Rückhalt haben, sei es in der Gemeinschaft, oftmals ja im Glauben auch ein Stück weit alleingelassen sind oder keine tiefe Spiritualität erlebt haben, selber auch im Priesterseminar, dass sie das gar nicht so nahe gebracht bekommen haben. Und viele Priester sind heute selbst auch verunsichert. Der Heilige Vater nennt auch Punkte, welche Krisen die Priester durchmachen. Priester werden verfolgt. In Indien wurde ein Priester zu Tode geprügelt, noch vor wenigen Monaten, wie diese schlimmen Verfolge in Orissa waren. Nur mal, dass wir das uns auch wieder bewusst sind. Ja, es ist wirklich ein großer Kampf. Oder letztens ist auch ein österreichischer Priester in einer Mission getötet worden. Priester ist zentral wichtig für die Kirche. Aber was ist eigentlich ein Priester? Ich glaube, das ist auch eine Frage, über die wir wieder neu nachdenken dürfen. Was ist die Bedeutung und die Wichtigkeit des Priestertums? Warum brauchen wir die Priester auf ganz besondere Weise? Ich glaube, vielen ist es gar nicht mehr bewusst. Ja, die wollen die Priester ersetzen, das können wir doch auch. Ja, der Pastoralreferentin kann viel schöner den Wortgottesdienst halten. Ja, so hören wir doch öfters, oder? Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gehört? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir als gläubige Katholiken uns bewusst sind, was ein Priester ist. Und dass ein Priester nicht einfach austauschbar ist durch irgendwen anderes. Dass natürlich Laien auch Aufgaben übernehmen können, das ist sogar ganz wichtig. Das ist nicht nur klar, das ist sogar notwendig. Und das betont auch der Heilige Vater in seinem Schreiben. Er zeigt auch auf, wie der heilige Pfarrer von Ars auch die Gläubigen seiner Pfarrei mit einbezogen hat in seine karitativen Dienste, in seine Aktivitäten, in seine missionarischen Dienste. Er hat die einbezogen und das ist ganz wichtig. Und der heilige Vater schreibt auch, ohne die Laien kann der Priester auch nichts tun. Er braucht die Mitarbeit. Und wir müssen heute als Laien in der Welt ganz aktiv stehen auch. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber wir müssen uns auch als gläubige Katholiken bewusst sein, was es bedeutet, dass wir Priester haben und was ein Priester ist. Und darüber würde ich jetzt eben gerne mit euch noch tiefer nachdenken. Was ist die Bedeutung und das Amt des Priesters? Ich lese euch noch ein bisschen was vor vom Papst. Der schreibt das so schön in seinem Brief. Der Pfarrer von Ars war äußerst demütig. Doch er wusste, dass er als Priester ein unermessliches Geschenk für seine Leute war. Zitat vom heiligen Pfarrer von Ars. Ein guter Hirte, ein Priester nach dem Herzen Gottes, ist der größte Schatz, den der liebe Gott einer Pfarrei gewähren kann. Und eines der wertvollsten Geschenke der göttlichen Barmherzigkeit. Er sprach vom Priestertum, als könne er die Größe der dem Geschöpf Mensch anvertrauten Gabe und Aufgabe einfach nicht fassen. Zitat vom Pfarrer von Ars. Oh, wie groß ist der Priester! Wenn er sich selbst verstünde, würde er sterben. Gott gehorcht ihm. Er spricht zwei Sätze aus und auf sein Wort hin steigt der Herr vom Himmel herab und schließt sich in eine kleine Hostie ein. Zitat vom Pfarrer von Ars. Wir werden noch mehr von ihm hören. Der Katechismus sagt, dass allein Jesus Christus der wahre Priester ist. Alle Priester empfangen ihr Priestertum nur von Jesus Christus, der einzige Priester ist. Er allein ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Christus allein. Aber er gibt seiner Kirche Anteil an seinem Priestertum. Und zwar auf zwei Arten. Ich glaube, das ist für uns gläubige Katholiken auch wieder wichtig, uns bewusst zu machen. Der Katechismus sagt, ich zitiere wörtlich, die ganze Gemeinschaft der Gläubigen, gleich alle Getauften, ist als solche priesterlich. Ja, im ersten Petrusbrief steht, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ihr alle. Ihr alle Getauften. Ihr alle, die ihr zu Christus gehört. Die Gläubigen, so der Katechismus, üben ihr Priestertum als Getaufte dadurch aus, dass sich jeder gemäß seiner eigenen Berufung an der Sendung Christi des Priesters, Propheten und Königs beteiligt. Wir alle haben also Anteil, wir sind Priester, Prophet und König durch unsere Taufe. Das ist stark, ja? Müssen wir uns auch wieder neu bewusst werden. Auch wir haben ein Priestertum zu leben. Und zwar das allgemeine Priestertum, sagt die katholische Kirche. Durch die Sakramente der Taufe und der Firmung werden die Gläubigen zu einem heiligen Priestertum geweiht. Wir sind Geweihte. Wir alle Getauften. Und wir haben alle eine Aufgabe, Priester zu sein für die Welt. Wenn wir in die Arbeit gehen, sind wir der Priester für die anderen. Könnt ihr euch so auch denken. Ja? Ich habe das manchmal erlebt, wenn ich in der U-Bahn war oder in der Straßenbahn in Frankfurt zum Beispiel, wo ich mal eine Zeit lang gearbeitet habe. Und das war für mich ganz stark, zu beten für die Menschen, die da sind, die vielleicht überhaupt nicht mehr beten, die Gott nicht kennen, die ganz ohne ihn leben. Wir sind Priester. Wir sollen ein priesterliches Volk sein, das die Menschen zu Jesus bringt, wenigstens im Gebet, durch unser Herz, durch unsere Öffnung zu Gott. Während das gemeinsame Priestertum der Gläubigen sich in der Entfaltung der Taufgnade, im Leben des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, im Leben gemäß dem Heiligen Geist vollzieht, steht das Amtspriestertum im Dienst dieses gemeinsamen Priestertums. Also das Amtspriestertum ist ein Dienst für uns. Wir werden es noch mal sagen, Pfarrer von Ars hören. Der Amtspriester gibt sein Leben für uns. Muss uns auch mal bewusst sein. Die Priester geben ihr Leben für uns. Sie dienen uns als Gläubige, damit wir unsere Aufgabe für die Welt wieder wahrnehmen können. Dafür dienen sie uns. Der Katechismus weiter Katechismus steht alles wunderbar erklärt. Brauchen wir nur nachschauen. Das Amtspriestertum hat die Aufgabe, Doppelpunkt, erstens, Christus selbst ist im kirchlichen Dienst des geweihten Priesters in seiner Kirche zugegen, als Haupt seines Leibes, als Hirt seiner Herde, als hoher Priester des Erlösungsopfers und Lehrer der Wahrheit. Also im Priester ist Christus als Haupt gegenwärtig. In uns ist Christus in seinem Leib. Wir sind der Leib Christi. Wir sind die Kirche, der mystische Leib Christi. Und dadurch wirkt der Herr durch uns, haben wir Anteil an seinem Priestertum für die Welt. Aber im Priester ist Christus als das Haupt gegenwärtig. Das heißt als Hirt, als hoher Priester, als der, der das Erlösungsopfer darbringt, als Lehrer der Wahrheit. Die Kirche bringt dies zum Ausdruck, indem sie sagt, dass der Priester Kraft des Weihesakramentes in persona Christi, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist ein lateinischer Ausdruck, der heißt, in der Person Christi des Hauptes handelt. Also der Priester handelt für Christus, anstelle von ihm. Oder es ist Christus, der in ihm handelt. Das ist, glaube ich, auch wieder ganz neu wichtig für uns, uns bewusst zu machen. Zum anderen, das ist auch noch im Katechismus, die zweite Aufgabe des Priesters, er repräsentiert vor Gott auch die Kirche. Das heißt, eben weil der Priester Christus repräsentiert und die ganze Kirche durch ihn und mit ihm und in ihm betet und sich Gott darbringt. Also weil der Priester auch Christus repräsentiert, vertritt er auch die Gemeinde vor Gott. Deswegen zum Beispiel auch in der Heiligen Messe die Tagesgebete. Eigentlich fasst der Priester unser ganzes Beten zusammen und bringt es dem Vater dar. Das ist Christus, der in ihm betet, in den Tagesgebeten zum Beispiel, in der Heiligen Messe. Und wir sprechen das Amen, wir vereinen uns damit. Der Amtspriester kann die Kirche deshalb repräsentieren, weil er Christus repräsentiert. Ja? Und Christus tritt vom Vater für uns ein. Er lebt alle Zeit, um für uns einzutreten, steht im Hebräerbrief. Dieser hohe Priester, der alle Zeit für uns eintritt. Das ist auch die Aufgabe des Amtspriesters. Die dritte Punkt, das der Katechismus nennt, ist, die Priester werden geweiht zum Verkündigen, das ist einmal die Lehre des Evangeliums, zum Weiden, die Aufgabe der Leitung, wie ein Hirte, der die Herde führt, der sagt, wo es ein Stück weit lang geht, ja, der uns die Lehre nahebringt, und zur Feier der Sakramente des Gottesdienstes werden die Priester geweiht, als wahre Priester des neuen Bundes. Durch die Gnade des Heiligen Geistes, die diesem Sakrament innewohnt, wird der Geweihte Christus dem Priester, Lehrer und Hirten angeglichen, als dessen Diener er eingesetzt ist. Ihr heiliges Amt aber üben sie am meisten in der eucharistischen Feier oder Zusammenkunft aus, bei der sie in der Person Christi handeln und sein Mysterium verkünden. Der Priester wird also Christus angeglichen, sagt der Katechismus. Er wird ihm ähnlich gestaltet, um ihn zu vertreten, um an seiner Stelle zu handeln, für uns. Aus dem eucharistischen Opfer, diesem einzigen eucharistischen Opfer, schöpft ihr ganzer priesterlicher Dienst seine Kraft. Durch eine besondere Gnade, das erscheint mir auch noch sehr wichtig, uns wieder neu bewusst zu machen, durch eine besondere Gnade des Heiligen Geistes gleicht das Weihesakrament den Empfänger Christus an, damit er als Werkzeug Christi seiner Kirche diene. Die Weihe ermächtigt ihn als Vertreter Christi des Hauptes, in dessen dreifacher Funktion als Priester, Prophet und König zu handeln. Er empfängt ein unauslöschliches geistliches Zeichen. Letztlich handelt Christus selbst durch den geweihten Diener. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Der Priester wird Christus gleichgestaltet. Christus dem Haupt. Und er handelt durch ihn. Papst Benedikt sagt, der Priester steht bei den heiligen Geheimnissen nicht für sich selbst und redet nicht aus sich selbst, sondern für den anderen, für Christus. In den Sakramenten wird dabei nur ganz dramatisch sichtbar, was Priestersein überhaupt bedeutet, was wir mit unserem Ad sum, ich bin bereit, bei der Priesterweihe ausgedrückt haben. Ich bin da, damit du über mich verfügen kannst. Wir stellen uns dem zur Verfügung, der für uns alle gestorben ist, damit wir, die leben, nicht für uns selber leben. 2 Korinther 5, Vers 15. Ja, also die Priester, sie geben wirklich ihr Leben Sie stellen ihr Leben ganz Christus zur Verfügung, damit er durch sie handeln kann für seine Kirche. Dieser Punkt dieser Identifizierung des Priesters mit Christus erscheint mir sehr wichtig. Und ich möchte euch da auch noch ein kurzes Zitat vorlesen aus dem Brief, den der Heilige Vater jetzt geschrieben hat. Was wir als erstes lernen müssen, er schreibt an die Priester, ist die völlige Identifizierung mit der eigenen Aufgabe. In Jesus fallen Person und Sendung im Grunde zusammen. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Das kommen wir nachher nochmal drauf, wenn wir kurz über den Zölibat auch des Priesters sprechen. Der Priester macht Christus gegenwärtig. Er ist da. Im Priester. Das ist total wichtig. Der Priester ist nicht nur irgendjemand, der was macht, irgendwelche, sondern in ihm handelt wirklich Christus und er macht ihn gegenwärtig. Er ist Christus. Er ist der Stellvertreter. Er steht an seiner Stelle. Er repräsentiert ihn auf eine ganz einmalige Weise, nicht nur wie ein äußerer Repräsentant, ja, wie jemand, der ein Gesandter ist von einem Staat, sondern viel mehr noch. Christus ist in ihm gegenwärtig. Das geht ja menschlich gar nicht. Das geht ja nur bei Gott. Aber Christus ist in ihm gegenwärtig. Er macht ihn gegenwärtig. Das ist eigentlich was ganz, ganz Starkes, was, ich muss sagen, oftmals in katholischen, sagen wir mal, normalen Gemeinden völlig verloren gegangen ist. Dieser Glaube, auch dieses Bewusstsein, was der Priester ist. Vielleicht hat man ihn früher zu sehr auf den Sockel gestellt, also dass man gar nicht mehr dran kam und heute ist umgedreht. Ja, heute versteht man gar nicht mehr, was überhaupt Priestertum bedeutet. Und deswegen versteht man auch den Zölibat nicht mehr. Für alle Christen gilt, wir sollen ein anderer Christus sein. Das heißt, Jesus soll in uns leben und durch uns gegenwärtig werden für die anderen Menschen. Maria sagt das auch mal in einer Botschaft. Ich möchte, dass durch euch die Menschen in euch mich und meinen Sohn Jesus sehen. Dass in uns die Menschen Jesus und Maria erleben, die Liebe Gottes erleben, durch uns. So möchte Jesus in uns leben. Auch Maria möchte durch uns ja wirken. Sie möchte ihre Liebe, ihre mütterliche Liebe auch durch uns schenken. Sie sagt einmal zu einer Seherin, ich schenke dir meine Liebe, damit du sie den anderen weitergibst. Und so ist es auch bei Gott. Er möchte uns ja durch uns gegenwärtig sein. Aber im Priester möchte Christus noch viel stärker seine Gegenwart schenken. Er vereint sich in besonderer Weise mit der Person des Priesters und bindet sich auch an seine Person. Es ist auch sehr erschütternd, zum Beispiel zu lesen, was Schwester Faustina darüber schreibt, wie sehr eigentlich Jesus sich mit dem Priester identifiziert, sich sogar seine Meinung zu eigen macht oder seinen Wünschen entgegenkommt. Deshalb ist es natürlich für Jesus auch umso schmerzlicher, wenn ein mit ihm so innig verbundener Mensch, so ein Priester, sich innerlich von ihm entfernt oder sogar in schwere Sünden oder Laster fällt, was es ja leider auch gibt. Und ich denke, das soll uns auch wieder neu treffen. Uns, als die wir gläubig sind, die wir Jesus nahestehen, würde ich jetzt mal sagen, dass wir uns auch von diesem Schmerz neu berühren lassen, die Jesus trägt, auch für die Priester, die sich von ihm entfernt haben, auch von der Kirche entfernt haben, die vielleicht sich getrennt haben von der Kirche, die ihr Amt niedergelegt haben oder die einfach in offensichtlichem Widerspruch mit der Kirche leben oder in der Sünde leben, dass wir auch für diese Priester ganz besonders beten und uns das wirklich ein Herzensanliegen wird. Und umgekehrt, je heiliger, je liebender, je tiefer ein Priester mit Jesus vereint ist, umso machtvoller kann Jesus durch ihn wirken. Da gibt es auch eine Geschichte aus dem Leben vom heiligen Pfarrer von Ars. Da hat sogar der Teufel zugeben müssen, was ein Priester bewirkt, ein heiliger Priester. Ich lese es euch vor. Denn der Teufel sagte einmal zum heiligen Pfarrer von Ars, wenn es 3 von deiner Sorte in Frankreich gäbe, könnte ich meinen Fuß nicht mehr in dieses Land setzen. Stellt euch mal vor. Aber es gab keine 3. Aber stellt euch mal vor, was für eine Macht. Wenn es 3 von deiner Sorte in Frankreich gäbe, könnte ich überhaupt nicht mehr nach Frankreich kommen. Die Mutter Gottes sagt das auch mal in einer Botschaft in Medjugorje. Mit eurer Hilfe kann ich alles bewirken, sogar den Satan vertreiben von diesem Ort. Aber es kommt auf unsere Antwort an. Und ich glaube, es hängt auch von uns ab, die Priester da zu stärken, dass wir heilige Priester bekommen. Und dass die Priester, die wir haben, noch heiliger werden. Das liegt auch an uns. Und das hat Pater Lombardi, der Pressesprecher des Heiligen Stuhls, auch gesagt in seiner jetzt ein Interview hat er gegeben für jetzt die Eröffnung des Priesterjahres. Und da hat er eben auch gesagt, das geht uns alle an, das Jahr der Priester, die Heiligung der Priester. Das ist natürlich zuerst die Aufgabe der Priester selber, das ist klar. Jeder Priester muss selber diesen Weg gehen. Aber er hat gesagt, das geht uns alle an. Ein paar unheilige Priester können die ganze Kirche in Misskredit bringen. Und das liegt auch an uns. Wir sind mitverantwortlich. Wir können nicht einfach sagen, oh, die Priester sind so schlimm. Sondern wir müssen sagen, habe ich für sie gebetet? Habe ich für sie vielleicht ein kleines Opfer mal gebracht? Habe ich das gemacht? Oder was habe ich denn für die Priester getan? Dass sie überhaupt das Weg gehen können. Weil es ist schwer, auch Priester zu sein und treu zu bleiben. Und das zu leben. Dass uns das neu zu Herzen geht. Auch was die Priester tragen, was die auch aushalten müssen. Ich sag's euch, denen weht ein eisiger Wind um die Ohren. Wenn die Priester mal uns hier erzählen, was die alles in den Pfarreien mitmachen. Und gerade auch die Gläubigen, gell? Das ist überhaupt nicht einfach. Und da liegt es auch an uns, dass wir in unserer Verantwortung als gläubige Katholiken, als die, die Jesus und Maria nahestehen, wirklich das bewusst in unser Gebet, in unser Opfer mit hineinnehmen. Eben, ein heiliger Priester, was das bewirken kann. Wir haben uns auch letztens noch mal kurz unterhalten am Tisch unter uns Schwestern oben beim Frühstück mal morgens. Und da haben auch die Schwestern erzählt, die eine Schwester hat gesagt, wir hatten so einen tollen Pfarrer. Da gab es so viele Berufungen in der Zeit, ja, in den letzten Jahren. Da gab es 10, 12 Priesterberufungen in der einen Pfarrei, weil der Priester so ein Vorbild war. Und das ist so wichtig. Aber wie gesagt, unsere Aufgabe ist auch ganz besonders für sie zu beten. Die Berufung des Priesters ist mit einem hohen Anspruch verbunden, Christus wirklich ähnlich zu werden und immer tiefer mit ihm verbunden zu sein. Deshalb ist das Jahr der Priester für alle Katholiken wichtig, nicht nur für die Priester. Alle sollen mithelfen. Papst Benedikt drückt das so aus: Man tritt zum Priestertum ein durch das Sakrament, das bedeutet eben durch die Freigabe seiner selbst an Christus. Dass er über mich verfüge, dass ich ihm zu Diensten sei und seinem Ruf folge, auch wenn er meinen Wünschen nach Selbstverwirklichung und Ansehen entgegenläuft. Die Priester bringen wirklich ein ganzes Lebensopfer. Ja, das muss uns auch mal bewusst sein. Priester sein ist nicht ein Job, wie viele meinen. Auch ein Beruf unter vielen, ob ich jetzt Schreiner werde oder Bäcker oder ich werde halt Priester. Priester ist eine totale Lebenshingabe. An Christus, eine Auslieferung, wie hier der Heilige Vater sagt, ein zur Verfügung stellen. Durch Christus die Tür eintreten heißt, ihn immer mehr kennen und lieben, damit unser Wille eins werde mit dem Seinen und unser Handeln eins mit dem Seinen. Das ist das Ziel auch des Priestertums, diese Vereinigung des Willens und des Handelns und des Seins mit Christus. Das ist die zentrale Aufgabe des Priesters, hat Papst Benedikt gesagt, im Dezember 2006 zur römischen Kurie. Das ist die zentrale Aufgabe des Priesters. Gott zu den Menschen bringen. Das kann er freilich nur, wenn er selbst von Gott her kommt, mit Gott und von Gott her lebt. Das ist auch die Herausforderung für die Priester, in dieser Verbindung mit Gott zu bleiben. Und ihr wisst, wie viele Aktivitäten sie heute haben. Sie sind zugeballert, würde ich mal sagen, mit Sitzungen von diesem Gremium und diesem Verein. Und alle Leute wollen irgendwas von ihnen. Aber für ihre eigentlichen Aufgaben bleibt ihnen dann fast, ja, oder auch fürs Gebet bleibt ihnen oftmals, oder sie sind so gehetzt, sie kommen gar nicht mehr dazu. Da müssen wir auch stellvertretend für sie beten, dass sie wieder zum Gebet kommen, dass sie wieder diese Sehnsucht haben auch. Gott tiefer, Jesus tiefer zu begegnen, mit ihm vereint zu sein. Da müssen wir stellvertretend ihnen da helfen. Der Priester soll Gott zu den Menschen bringen, sagt Papst Benedikt. Das ist es. Und das ist ja oftmals auch schwer in den heutigen Aufgaben, die Priester haben. Jeder will, dass der Priester das macht, was er will. Aber seine Aufgabe ist, Gott zu den Menschen zu bringen, Jesus gegenwärtig zu machen. Die Gläubigen erwarten von den Priestern nur eines, dass sie darauf spezialisiert sind, die Begegnung des Menschen mit Gott zu fördern. Vom Priester wird nicht verlangt, dass er Experte in der Wirtschaft, im Bauwesen oder in der Politik ist. Von ihm erwartet man, dass er Experte im geistlichen Leben ist. Ja, die Priester müssen Heilige sein, eigentlich. Ja, Menschen, die mit Gott leben, die intensiv mit Gott leben, die Gott kennen. Und die den anderen helfen, Gott zu finden. Das sagt Papst Benedikt. Das ist eigentlich das, was die Gläubigen erwarten oder erwarten sollten, sagen wir mal. Oftmals erwarten sie es nicht mehr, weil sie selber gar nicht den Weg kennen, aber das ist es eigentlich, das ist die Aufgabe. Zu diesem Zweck muss ein junger Priester, wenn er seine ersten Schritte tut, sich an einen erfahrenen Lehrmeister wenden können, der ihm hilft, sich nicht in den vielen Angeboten der Kultur des Augenblicks zu verirren. Angesichts der Versuchung des Relativismus oder der Permissivität ist es keineswegs notwendig, dass der Priester alle aktuellen, dem Wandel unterworfenen Denkströmungen kennt. Was die Gläubigen von ihm erwarten, ist, dass er Zeuge der im offenbarten Wort Gottes enthaltenen ewigen Weisheit ist. Der Priester muss Zeuge sein, Zeuge von der Weisheit Gottes, von der Wahrheit Gottes im Wort Gottes enthalten. Er muss also auch das Wort Gottes kennen. Papst Benedikt stellte auch einige Fragen an die Priester, also an sich selbst. Ja, kennen wir das Wort Gottes, leben wir daraus? Das zweite Vatikanum sagt auch in seinem Dekret über die Ausbildung der Priester, die erstrebte Erneuerung der gesamten Kirche hängt zum großen Teil vom priesterlichen Dienst ab. Das ist auch wichtig für uns wieder zu sehen. Die Erneuerung der ganzen Kirche hängt zum großen Teil vom priesterlichen Dienst ab. Und das weiß der Teufel. Ich sag's jetzt mal so, wie ihr zum Pfarrer von Ars gesagt habt, drei von deiner Sorte und ich kann hier in Frankreich nichts mehr machen. Und das ist es. Ja? Der Böse weiß, wie wichtig die Priester sind. Und deswegen greift er sie an. Weil er genau weiß, wenn er die Priester hat, kriegt er auch das Volk. Ja, dann und deswegen müssen wir was tun. Wir können nicht da sitzen und schlafen und warten, bis alles vorbei ist, sondern wir sind wichtig. Ja, wir sind wichtig als eine Armee der Mutter Gottes. Ja, wie sagt der heilige Grignion, wir sind die Armee Mariens, die Kinder Mariens. Und durch uns will Maria diesen Sieg ihres unbefleckten Herzens vorantreiben. Pater Markus hat uns heute Morgen auch schön in der Predigt gesagt, aber die Mutter Gottes hatte auch einmal zu Lucia von Fatima gesagt, dieser Sieg, das hängt auch von euch ab. Das hängt nicht nur an mir und an Gott, das hängt auch von euch ab. Kommt ganz konkret, wie ihr mitmacht. Ihr könnt wenig oder viel mitmachen, ja? Und da, glaube ich, ist für uns immer wieder der Ansporn, neu Ja zu sagen. Das muss gar nichts Großes sein. Wir brauchen jetzt nicht, wer weiß, was machen. Wir wissen, wie einfach die Mutter Gottes selber gelebt hat. Die hat ein ganz einfaches Leben geführt, die hat überhaupt nicht gepredigt, die hat gar nichts Großes gemacht. Aber sie hat ganz tief alle Kleinigkeiten ihres Alltags für Gott gelebt. Oder die kleine Theresia, ja. Da alles aus Liebe zu Jesus. Das ist eigentlich für uns auch dieses Beispiel. Er hat gesagt, wenn ich eine Stecknadel aufhebe aus Liebe zu Jesus, kann das eine Seele retten. Ja? Oder wir können sagen, wenn ich vielleicht eine unangenehme Arbeit heute habe, ja, das mache ich jetzt mal ganz besonders für den Heiligen Vater, ja, oder für die Priester. Oder für, ja, dass wir es einfach so bewusst auch leben, aus Liebe, dass sie vielleicht leichter ihre Arbeit erfüllen können und so weiter. Ja, dass wir das ganz bewusst leben. Das Dekret, was ich euch eben genannt habe von Vatikan II, Dekret über die Ausbildung der Priester, sagt auch, Berufe zu fördern ist Aufgabe der gesamten christlichen Gemeinde. Also auch unsere Aufgabe. Wir können das also auch nicht dem Papst einfach überlassen und den Bischöfen, oder müssen die schon gucken, sondern wir müssen schauen, ja, wo kommen die Priester her? Die fallen nicht einfach so vom Himmel, sagen wir mal, oder wie, was weiß ich, oder kommen so von selber, sondern die wollen erbetet sein. Ja. Da gibt's auch ein schönes, in diesem Heftchen auch ein schönes Zitat vom Papst Pius, dem heiligen Pius dem Zehnten. Und der hat auch gesagt, jede Priesterberufung kommt aus dem Herzen Gottes, aber sie geht durch das Herz einer Mutter, ja, zunächst einmal, gell? Und deswegen auch diese Priestermutterschaft. Also das heißt jetzt nicht so, dass die Frauen das nur tun können, also die Männer sollen genauso dafür beten, aber ich sag nur, das ist eben dieses, wir müssen die Priester zur Welt bringen, sage ich jetzt mal, ja? Wir müssen sie erbitten, wir müssen sie erbeten. Und wo geschieht das noch in unseren Vereinen, gell? Da müssen wir auch wieder neu das lebendig machen. Zunächst mal bei uns. Ich wollte jetzt noch ganz kurz was sagen, und zwar zum Zölibat. Weil ich glaube, das ist ein Thema, was doch sehr wichtig ist, in unserer Zeit sehr, sehr in Frage gestellt. Ich habe es gerade, also in Österreich ist im Moment auch ganz, ganz starke Bewegungen da, also in der Diözese Linz, also zum Teil, so eine Laieninitiative haben sie da gegründet und so weiter. Und das ist ja schon diese, die, wir sind Kirche und ich weiß nicht was alles, also was da immer so entstanden ist, die versuchen eben gegen den Zölibat des Priesters oder gegen diesen Pflichtzölibat des Priesters, sagen wir mal, anzugehen. Und ich denke, es ist für uns trotzdem wichtig, dass wir auch diese Bedeutung des Zölibats tiefer verstehen. Weil oftmals hebt man das auf eine rein zweckmäßige Ebene. Ja, der Priester ist halt nicht verheiratet, damit er mehr Zeit hat oder so, ja, oder damit es nicht so viel kostet. Ja, eine Familie ist teurer oder so, ja. Das wären halt so rein zweckmäßige Sachen. Sicher ist es zum Beispiel richtig, dass natürlich jemand, der nicht verheiratet ist, viel verfügbarer ist für eine Gemeinde, für eine Pfarrei, für die Mission und so weiter. Ist ja ganz klar, das sehen wir auch bei uns in der Gemeinschaft. Ich bin viel verfügbarer als eine Familienmutter mit 3 Kindern. Ist klar, die hat gar keine Zeit. Die muss sich den ganzen Tag um ihre Kinder kümmern. Die kann hier gar nicht sitzen oder so. Ja, das ist normal. Das ist richtig. Aber es ist nicht das entscheidende Motiv. Und es ist auch nicht ausreichendes Motiv. Es ist sicher wichtig und es ist ein Aspekt, aber es ist nicht das eigentliche Motiv. Pater Buob, den ja auch viele von euch kennen, der auch im KTV oft spricht, er hält ja auch immer wieder Priesterexerzitien und er betont immer wieder, dass das eigentliche Motiv für den Pflichtzölibat des Priesters die Tatsache ist, dass der Priester Christus selbst gegenwärtig macht, ihn vertritt, was wir jetzt vorhin schon so gesagt haben. Deswegen war mir das auch so wichtig, das nochmal tiefer ins Bewusstsein zu rufen. Der Priester ist an der Stelle Christi, er macht ihn gegenwärtig, er handelt in persona Christi. Man könnte sagen, der Priester ist Christus. Für uns, ja. In der Heiligen Messe ist er Christus. Und deshalb ist es eigentlich auch angemessen, dass er mit seinem ganzen Leben der Person Jesu Christi ähnlich wird. Wir haben gehört, er wird angeglichen in der Weihe an die Person Christi. Der Heilige Vater hat gesagt, der Priester muss versuchen, ganz ähnlich im Handeln, in seinem Willen mit Christus zu werden. Und ihr wisst, dass in den ersten 1000 Jahren der Kirchengeschichte der Zölibat des Priesters nicht verpflichtend war. Es gab also verheiratete Priester von Anfang an. Die Apostel waren ja, Petrus war ja verheiratet. Gell? Steht ja sogar in der Bibel, ja, die Schwiegermutter des Petrus. Das, im Judentum gab es das auch nicht. Das Zölibat gibt's erst, also kam erst eigentlich durch Jesus. Wer hat das letztens auch so toll dargelegt? Johannes Paul II. In seinen Katechesen zur Theologie des Leibes. Wir haben nächstes Wochenende das Seminar. Wer sich noch dafür interessiert, sich da anzumelden, kann ich euch nur empfehlen. Ich habe angefangen, diese Katechesen vom Johannes Paul II. Zu lesen. Das ist ganz stark. Und da spricht er auch darüber, dass eigentlich im Judentum gab es das nicht, diese Idee des Zölibats. Da gab es nur die Ehe, weil dadurch ja der Messias kommen sollte. Und das gab es überhaupt nicht. Also das war an sich überhaupt kein Wert. Und ist ja auch menschlich gesehen so. Ja, die Ehe ist von Gott geschenkt. Das ist von Gott so gewollt und so eingerichtet. Die Familie, die Ehe, das ist ganz klar. Sagt Christus, schenkt diese neue Berufung, das ist eigentlich eine Ausnahme, sagt der Papst, die Gott schenkt für das Reich Gottes. Zum Dienst am Reich Gottes. Und so ist auch der Priester eine besondere Berufung. Und warum? Jesus sagt auch immer, betont auch immer wieder Pater Buob, von ihm habe ich das immer wieder gehört, Jesus Christus, es steht eigentlich auch, ich habe ewig gesagt, in den kirchlichen Dokumenten, Jesus hat selbst ehelos gelebt, weil er der Bräutigam der Kirche ist. Er ist der Bräutigam, die Kirche ist die Braut. Und deswegen, der Priester stellt Christus den Bräutigam dar. Und deswegen ist es auch wichtig, dass er in seiner Person auch darstellt, durch diese Identifikation mit Christus, dass er auch den Zölibat lebt, wie Jesus ehelos gelebt hat, für das Reich Gottes, für die seine Braut, die Kirche. In diesem Sinne könnte man von der sozusagen Notwendigkeit des Zölibats sprechen, auch wenn das theologisch nicht richtig ist. Ja, ist theologisch nicht notwendig, aber es ist in sich logisch, es ist in sich ja wichtig, weil der Priester Christus darstellt. Als zum Beispiel auch der Grund eigentlich, warum Frauen keine Priester werden können, weil Jesus ein Mann war. Ganz einfach. Und eine Frau kann nicht einen Mann darstellen. Das ist mein Leib oder so, ja, anstelle von Jesus. Es ist wirklich Jesus, der handelt. Wir müssen uns vorstellen. Und da ist es auch wichtig, dass es wirklich ein Mann ist. Also ich sage es mal so, weil heute hören wir so 1000 Sachen. Das schwirrt in unseren Köpfen rum. Wir wissen vielleicht bald auch gar nicht mehr selber, was wir noch denken sollen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das wieder neu bewusst machen. Wir wollen nächstes Jahr auch mal ein Seminar machen über die Berufung der Frau, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das nicht als Minderwertigkeit versteht, wie viele Frauen, ja, boah, wir dürfen das nicht oder so. Nein, wir sind was anderes. Ja. Gegenüber. Es ist nicht minderwertig oder weniger, sondern es ist ein Füreinander, ein Sein füreinander, aber in einer Ergänzung. Ein Priester unserer Gemeinschaft hat das auch mal so ein bisschen humorvoll ausgedrückt. Pater Jacques Philippe, ich habe letztes Mal auch darüber gesprochen, wie ich über den Frieden gesprochen habe. Er hat dieses schöne Buch über den Frieden des Herzens geschrieben und er hat auch zum Beispiel mal gesagt, er als Mann kann ja auch nicht sagen, ich bin die Braut Christi. Das würde sich komisch anhören, oder? Das passt nicht. Das war aber jetzt nur so ein kleiner Einschub, um uns das bewusst zu machen. Ich denke, das sollten wir auch in unserem Gebet tragen, dass die Gläubigen heute sich nicht vom Zeitgeist verwirren lassen, ja, sondern wieder erkennen, was ist denn die Wahrheit, was steht denn dahinter? Das ist ja nicht nur bloß Unsinn, dass die Kirche so ein Männermonopol da aufgebaut hat oder was, sondern es kommt wirklich von Christus. Und Jesus hat wirklich die Apostel berufen. Jesus war eigentlich ganz frei. Er hätte auch Frauen berufen können. Jesus war da nicht zimperlich, der hätte das machen können, aber er hat es nicht getan. Und es ist ganz wichtig für uns, dass wir das tiefer verstehen und auch im Gebet tragen, dass die Kirche wieder versteht, dass wir wieder auch hinter der Lehre der katholischen Kirche stehen als Gläubige. Und nicht nur so irgendwie, sondern dass wir wirklich überzeugt sind. Und das auch in unserem Gebet tragen, damit andere Menschen wieder das, die Wahrheit erkennen können. Und zu dieser Fülle. Und ich denke, dann ergänzen sich auch unsere Berufungen wieder, ja? Als Laien, als Priester, als Männer, als Frauen. Es ist ganz wichtig, dass jeder seins lebt und nicht dem anderen als neidisch ist. Ein Unsinn, ja? Wir sind füreinander Geschenk. Die Priester geben ihr Leben für uns, nicht für sich. Hören wir noch einmal den Pfarrer von Ars. Priester sind notwendig, um die Welt zu erneuern. Der Priester setzt das Werk der Erlösung auf der Erde fort. Oh, wie ist doch der Priester etwas Großes. Der Priester ist nicht für sich selbst Priester. Er ist nicht für sich, sondern für euch da. Er ist für euch da. Könnte auch sagen, er gibt sein Leben für euch. Verstünde man recht, was der Priester ist, so würde man sterben. Nicht aus Schrecken, sondern aus Liebe. Das Priestertum ist die Liebe des Herzens Jesu. Das sind ganz tiefe Worte. Dass wir die auch aufnehmen. Ich habe euch hier so ein kleines Faltblatt gemacht, das könnt ihr euch nachher alle mitnehmen. Da stehen die Sätze, die ich jetzt eben vorgelesen habe, auch drin. Und dass wir diese Worte auch betrachten, innerlich meditieren, um zu verstehen, was ist ein Priester? Der heilige Pfarrer von Ars sagt, der heilige Vater zitiert ihn auch und sagt, diese Worte könnten uns übertrieben erscheinen. Aber er hat ganz tief verstanden, was das Priestertum bedeutet. Man würde sterben, nicht aus Schrecken, sondern aus Liebe. Das ist es doch. Und dann hört auch aller Neid auf, wenn wir erleben, dass Jesus hat uns sein Leben für uns gegeben und die Priester geben ihr Leben für uns. Ja, was für eine Hingabe, was für ein Dienst für uns. Ich habe euch drei Sachen vorbereitet. Das eine lasse ich jetzt durchgehen, dieser kleine Zettel mit dem Gebet. Das ist ein Gebet um Priesterberufungen und ein Gebet für die Priester von der kleinen Therese von Lisieux. Ihr kennt sie alle. Sie hat ja auch ihr ganzes Leben. Sie hat gesagt, ich bin in den Karmel eingetreten, um Seelen zu retten und vor allem, um für die Priester zu beten. Ja, das war ihr Hauptanliegen, für die Priester zu beten. Und ich denke, das ist für uns alle auch wichtig. Dann möchte ich euch eben dieses Heft ans Herz legen. Das ist wunderschön, eucharistische Anbetung und Heiligung der Priester und geistige Priestermutterschaft. Das sind wirklich ganz tolle Zeugnisse. Ich habe es euch schon ein bisschen gesagt. Zum Beispiel auch eine Vision, ein Traum von dem Kardinal Nikolaus von Kurs, der im Mittelalter gelebt hat, der wirklich gesehen hat in einem Traum, wie in einer Kirche Tausende von Betern waren, die in ihren Händen ja die Städte getragen haben, die Menschen, die Priester, den Papst. In den Händen einer ganz jungen Schwester hat er den Papst gesehen. Und ja, also ganz stark, wie eigentlich das Gebet die Welt trägt und die Kirche trägt, die Priester trägt. Sich selbst hat er auch in den Händen einer Beterin gesehen. Ja. Aber es ist total wichtig, dass wir uns das wieder bewusst wird. Und wir uns, also es sind sehr, sehr starke Zeugnisse. Ich kann euch jetzt leider nicht mehr viel daraus mitteilen, weil es jetzt auch die Zeit vorbei ist. Aber ihr könnt es euch mitnehmen. Das kann man sich auch kostenlos bestellen. Kirche in Not vertreibt das kostenlos, steht auch die Adresse drin, kann man aber auch spenden, wer das kann, weil es ist sehr unterstützenswert, Kirche in Not. Wirklich verbreiten wir den Glauben und helfen zugleich auch andere, was ich euch noch kurz vorstellen, ist dieses kleine Heftchen, das Kronengebet. Das ist auch gleichermaßen für Männer und Frauen. Kann man zum Beispiel zu 70 zusammentun, kann man 7 Leute suchen, entweder 7 Frauen, und dann betet man eine sogenannte Krone für einen Priester. Und jeder bekommt ein Geheimnis zugeteilt, und zwar die 7 Schmerzen und die 7 Freuden Mariens. Die Frauen betrachten die 7 Freuden Mariens und die Männer die 7 Schmerzen. Das ist so hier in dem Heftchen. Aber das ist ganz stark. Ihr kennt diese Andacht zu den 7 Schmerzen und den 7 Freuden. Das ist da auch drin beschrieben. Wen das interessiert, wen das anspricht, kann das auch machen. Wir haben das in der Gemeinschaft mal eine Zeit lang sehr, sehr viel gemacht, dass wir einfach so eine Krone für einen Priester begonnen haben. Und das macht man dann lebenslang. Das heißt, man betet jeden Tag dieses eine Gesetz für einen Priester. Betrachtet dieses Geheimnis für einen Priester. Das ist eigentlich sehr schön, eine sehr konkrete Weise, für einen Priester zu beten. Das könnte man zum Beispiel für einen Priester machen, den man kennt, den man vielleicht mittragen will im Gebet. So eine Gebetskrone. Und manchmal haben wir dann auch mit diesem Priester Kontakt aufgenommen und ihm geschrieben, dass wir so eine Gebetskrone für ihn gemacht haben. Und es gab auch sehr, sehr schöne bleibende Kontakte dann auch untereinander, wo die Priester sich wirklich auch im Gebet getragen wissen. Ja, also das ist wie gesagt so eine Möglichkeit. Und dann eben das Heft von Kirche in Not. Und ich gebe euch jetzt noch dieses Gebetsfaltblatt rum. Und vielleicht können wir am Abschluss gemeinsam das Gebet für die Priester darin beten. Ich lese es euch einfach vor. Nachher könnt ihr es ja nochmal selber im Herzen dann auch wiederholen. Von Therese von Lisieux. Jesus Christus, ewiger hoher Priester, bewahre deine Priester im Schutz deines heiligsten Herzens, wo ihnen niemand schaden kann. Bewahre ihre gesalbten Hände unbefleckt, die täglich deinen heiligen Leib berühren. Bewahre rein die Lippen, die geheiligt sind durch dein kostbares Blut. Bewahre für dich ihr Herz, das gesiegelt ist mit dem Siegel deines glorreichen Priestertums. Bewahre sie in der Liebe und Treue zu dir und beschütze sie vor der Anschauung der Welt. Gib ihnen mit der Wandlungskraft über Brot und Wein auch die Wandlungskraft für die Herzen. Und schenke ihnen einst die Krone des ewigen Lebens. Gegenüber habt ihr noch einige Anregungen, was kann ich tun? Jeden Tag ein kleines Gebet für einen Priester. Sie können die des Alltags in diesem Sinne Gott darbringen, dem Allerheiligsten am Tabernakel einen kurzen Besuch machen. Es wird Ihnen und Ihrem Priester Segen bringen. Das ist ein Zitat aus diesem Heft. Jedes kleine Stoßgebet und jedes kleine Opfer ist eine Perle gegenseitiger Liebe und Verantwortung. Jeder ist dazu aufgerufen und keiner damit überfordert. Schenken wir den Priestern in Freude und Dankbarkeit unsere Liebe. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.